Gucken wir mal, wie das wird. Achso.
Ich nehme mal
einen Streuselkuchen. Ist der von?
Ja, da bin ich eben hingeradelt. Und ich habe beim Hinradeln gedacht, so, oh, das könnte ein bisschen früh sein. So um kurz vor neun. Weil die backen den ja frisch. Mhm. Der muss ja. Und wer kauft um kurz vor neun Kuchen? Also am Montagmorgen. Der hat ja. Also wenn du am Wochenende gesündigt hast, ist ja nicht das Erste, was du am Montagmorgen
isst. Naja, gut, aber manchmal kann ja Montagmorgen, wenn einer Geburtstag hat, da gehen dann schon manche und holen dann irgendwie Kuchen. Doch.
Für die Firma oder so, auch
genau.
Für den Nachmittags.
Ja, aber ich war heute Morgen um 7 Uhr schon im Neptunbad, Eisen biegen. Muss man auch sagen.
Dabei muss man erstmal sagen, Reggie, herzlichen Glückwunsch schon mal zum Geburtstag nachträglich.
Dankeschön.
Ich weiß nicht, wie alt du geworden bist, aber...
Ich will es auch gar nicht wissen.
Du siehst blendend aus und ich will wissen, wie dein Wochenende war. Und vor allem möchte ich wissen, wie viele Nachrichten kriegst du an so einem Tag?
Also es ist wirklich viel. Ich habe, glaube ich, damals mal geguckt, weil ich zu meinem 50. zum Beispiel mit meinen Töchtern in Griechenland und dann habe ich irgendwie mal drauf geguckt, weil ich den ganzen Tag das Handy weggelegt hatte. Ich gehe nur ran, meine Töchter und meine Familie und hatte, glaube ich, damals 512 Nachrichten.
Nur Handy.
Nur Handy.
Dann kommt ja noch Instagram hinzu.
Also WhatsApp, ne? Mhm. War Nachrichten drauf. Und dann kommt Instagram noch dabei. Ich habe morgen Facebook auch noch relativ viel. Da haben dann irgendwie, keine Ahnung, 218 Menschen was draufgeschrieben. Also es ist schon, anscheinend scheine ich einigermaßen beliebt zu sein. Ist ja was Schönes.
Und das ohne Ankündigung, ne? Gibt ja Leute, die kündigen das an, dass man Geburtstag hat.
Ja, genau. Gibt's manchmal. Oder die schreiben dann mittags um 13 Uhr, oh, wie viele mir schon gratuliert haben. Danke dafür.
Oh, da fühle ich mich aber geehrt, weil ich habe dir auch per WhatsApp gratuliert. Und ja? So eine halbe Minute später hast du dich schon dafür bedankt. Das finde ich. Das muss man immer sagen, Veggie antwortet tatsächlich immer prompt. Also es ist ja eine Charaktersache, ne? Manche lassen eine WhatsApp stundenlang liegen, tagelang liegen, bei Veggie kommt immer sofort eine verbindliche Antwort. Das muss ich wirklich mal sagen. Chapeau, ich schaffe das leider nicht, ich verhühner das oft.
Dankeschön. Ja, ich saß dann irgendwie, ich habe mit meinem Wochenende, ich war am Freitag bei Fanta 4 auf der Rennbahn. Ich war noch nie auf dem Fanta 4 Konzert, war echt ganz cool, vor allen Dingen das Ambiente. Dann habe ich mir leicht noch einen gegeben in Nippes in der Kneipe, war nachmittags in Duisburg. Und abends haben meine Töchter mich auf die Friesenstraße entführt und da habe ich mir nochmal leicht einen gegeben. Und gestern habe ich den Bundesliga-Auftakt meines HSV in Gladbach gesehen.
Einfach nochmal 20 sein.
Schön. Ja, das wäre echt. Also bei mir ist es ja so mit dem Alter, seit der 5, muss ich ehrlich sagen, das ist nicht mehr schön. Auf der anderen Seite frage ich mich bei meinem Lebensziel manchmal, ist ja schon eine Leistung, überhaupt so weit gekommen zu sein.
Ja, die Fantastischen Vier, das sind ja sonst wir hier. Ja. Heute aber nicht, ne? Einer fehlt. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass wir hier nur zu dritt sitzen. Weil Strassi nicht da ist.
Genau.
Sagen wir es, wie es ist.
Strassi hat Termine.
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 Ja.
Aber er hat ja zumindest für Content gesorgt. Dazu komme ich später.
Großartig.
Hier in der Sendung.
Großartig, wirklich.
In der möglicherweise besten Folge aller Zeiten.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Es fühlt sich irgendwie falsch an, wenn ich das sage.
Was?
Die beste Folge aller Zeiten. Ja. Das ist irgendwie, fühle ich mich dann
nicht richtig.
Entgleist.
Nicht komplett.
Achso, das können wir eigentlich nur, wenn wir zu 14 sind. Ja. Ne? Ich möchte mich übrigens noch ganz kurz bedanken. Das möchte ich noch für Geburtstagabschluss. Es war sensationell. Martin Haltermann kam mit einem Geschenk auf mich zu, verpackt. Das ist ein Wunder von der Wedau-T-Shirt. Dann gab es frischen Streuselkuchen aus Duisburg.
Mhm.
Mhm. Also, das ist mittlerweile schon ein Klassiker. Der SSV Ulm kam nach mit einem Original-Trikot, Spieltrikot. Und ich hab dann mich bedankt, finde ich super nett. Würde aber ganz gerne, weil ich ja, mein Trikots trägt man ja nur eins. Ich trage das meines HSV mit Stolz. Würde das dann gerne für unsere Community zur Verfügung stellen. Vielleicht überlegen wir uns nochmal, wie wir das machen.
Das sollten wir machen, ja.
Ja. Der Streuselkuchen ist weg. Alex Klich war da. Hat mir einfach den Streuselkuchen weggegessen. Also ich hatte angeboten. Ja, und er kam zum Crowntopper und hatte anscheinend echt Appetit. Björn Kames war auch da und schwuppsiwupps. Also die haben alle ein Stück bekommen und dann hat er kauend gefragt, der wäre ja gut und dann war er plötzlich weg.
Das muss man erklären. Björn Kames heißt eigentlich Muffutz und ist der Kollege, der an der Kamera steht beim Crowntopper, der das produziert.
Ganz genau.
Genau, mehr Content aus Duisburg haben wir später noch, ne? Denn da ist ja wirklich viel passiert. Vorher begrüßen wir erstmal hier offiziell zu Folge 82 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, heute live aus den Barkic-Studios in Köln-Mitte.
Südstadt, ist das nicht Köln-Neustadt-Nord oder sowas?
Ich glaube ja.
Ja.
Ich glaube Neustadt-Nord ist es, ja.
Wir haben bei uns am Tisch den Kevin Volland von 4:3, kennt die großen Bühnen, liebt aber die dritte Liga. Volland war in Monaco, er ist unser Monaco-Franze.
Das ist geil.
Aber auch der Field Reporter Fürst, also der mit den First World Problems.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Thomas Wagner.
Jetzt bin ich gespannt.
Was bei dir kommt?
Ja, genau.
Ja, er ist die Spielbank von 4 zu 3, unser Croupier sozusagen. Ein Mann wie ein Yachthafen. Ansehnlich, sauber und wertvoll.
Oh, ist das schön.
Yannick Barkic. Der Croupier. Ich bin Tobi Schäfer. Wir kommen heute oder müssen heute ohne Christian Straßburger auskommen. Das fällt uns sehr schwer.
Dann
aber
bist du übrigens in der Spielbank. Neben den Croupiers gibt es hier einen ganz oben drüber. Wisst ihr das? Der sitzt auf so einem hohen Stuhl. Also der Croupier, guckt, der ist ja manchmal auch Wahnsinn, wie die sehen. Da hat einer einen Zehner noch geworfen und so. Und ganz oben sitzt der, der dann bei Streitereien entscheidet, wie es abläuft.
Boah, wie heißt der offiziell?
Das müssen wir noch rausbekommen.
Quizfrage.
Das ist aber für mich Tobi Schäfer.
Sitzt der auf einem, ich dachte, der überwacht das über Kamera von
Nee, der sitzt auf einem erhöhten Stuhl.
Wie auf so einem Schiedsrichterstuhl beim Tennis.
Ganz genau.
Aber als ich in Las Vegas war, vor ein paar Jahren, da gab es das nicht, ja, meine ich. Vegas, oder ich hab sie einfach nicht wahrgenommen. Ja, ja. Ich war im Tunnel.
Das ist wild in Las Vegas. Wilder Westen.
Das ist wirklich wild. Davon erzählen wir an anderer Stelle. Vorher sprechen wir über das, was uns die dritte Liga am Wochenende geliefert hat. Fangen wir doch mal mit dem Frischesten an, mit dem Sonntag. Der Waldhof ist in der Saison angekommen. 2:0 gegen Viktoria Köln mit dem neuen Trainer, mit Luc Holz. Und da hat sich gefühlt irgendwie ganz schön viel verändert beim Waldhof. Es spielen Neuzugänge, die Mannschaft hat eine ganz andere Körpersprache, hat eine Spielfreude. Auf einmal hat man das Gefühl, das könnte eine richtig gute Saison werden beim Waldhof.
Ja, ist komisch, ne? All das, was kritisiert wurde, wird natürlich dann, also ist ja logisch, erstmal umgesetzt. Dann spielt der Neuzugang, Diakabi, der trifft natürlich direkt. Auf einmal sind alle viel angespitzter. Gefühlt hat das ganze Stadion mitgegrätscht. Pipo Konrad, unser Kommentator, hat gesagt, die neue Waldhof-Mentality fand ich sehr geil. Und das verwundert dann schon, dass es auf einmal dann doch geht.
Man könnte natürlich auch ein bisschen ketzerisch sagen, okay, ich versuche einfach so lange, bis es dann irgendwie mal funktioniert, ne? Try and error. Aber dass das jetzt kein schlechter Kader ist, das ist eigentlich auch klar. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Holz, ich halte ihn für einen guten Trainer. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Signal war.
Ich interpretiere ja immer sehr viel rein in Aussagen. Und nach dem Spiel hat der Lou Kemper gesagt, wir spielen jetzt ein geiles System. Wir wollen alle zocken. Also ist ja schon eine indirekte Kritik einfach auch an Glavogga. Und dann ist es einfach ganz einfach, dass du das System veränderst, die Leute reinschmeißt, die eben nicht gespielt haben. Beuth saß auf der Bank, aber er wäre sicherlich auch gekommen, wenn es irgendwie hinten raus eng gewesen wäre. Der muss ja auch im Landespokal richtig brilliert haben. Ja, und deswegen, wenn es jetzt so weitergeht mit dem Waldhof, kommen sie erstmal in ruhige Fahrwasser.
Auf der anderen Seite hatten sie Glavogga, da kann man ja vielleicht sagen, der wollte zu viel umstellen. Sie hatten vorher Bernhard Rares, der eigentlich in der Mannschaft beliebt war. Sie hatten den Retter Antwerpen. Also darf man dann schon auch mal die Frage stellen, ne, ob das eigentlich immer so, dass dann immer nur an den Trainern liegt.
Aber ich finde schon, es relativiert ein bisschen die Empörung über Glavoggas Rauswurf, weil es war jetzt wirklich so eine 180-Grad-Wende gefühlt in allem, dass man dem vielleicht schon vorwerfen muss, er hat da nicht das Maximale aus der Mannschaft rausgeholt. Angefangen damit, dass er eben einfach die Neuen nicht hat spielen lassen, die eben jetzt für diese Spielfreude sorgen, die du dann brauchst.
Aber ja. Tobi, damit das nicht untergeht, die Entscheidung selber haben wir zumindest nicht kritisiert. Ich habe nur kritisiert, wir wurden teilweise dafür kritisiert, dass wir in der letzten Saison gesagt haben, boah, das ist aber ein ganz schönes Wagnis, so einen zu verpflichten, der die Liga gar nicht kennt. Und dann muss man sich ja fragen, wie konnte man dann im Sommer auf die Idee kommen, dafür Ablöse zu zahlen, wenn es 2 Wochen später oder 2 Wochen in der Saison, das ist eher die Frage, die man stellen muss.
Ja, und Fußball wird ja immer rückwärts erzählt. Jetzt ist es natürlich die richtige Entscheidung gewesen, nach nur 2 Spieltagen den Trainer zu wechseln. Wenn die jetzt gestern nicht gewonnen hätten, hätten wir es auch wieder alles hinterfragt. Ja, insofern freue ich mich aber für die Waldhof-Fans, dass sie ja jetzt endlich mal wieder ein Positiverlebnis da hatten, denn das war ja zuletzt nicht so ganz so einfach in den letzten Wochen und Monaten. Freitagabend, ein wildes Topspiel zum Auftakt in das Wochenende. Essen siegt in Wiesbaden mit 4:3 durch ein Last-Minute-Tor von Torben Müsel. Kollege Straßburger war der Kommentator und das gönnen wir uns auch nochmal, wie das klang am Freitagabend.
Oh, Müsel! Oh, Müsel! Oh, Müsel! 4:3!
So, liebe Freunde, da ich nicht dabei sein kann, habe ich versucht, so einen Beitrag zu leisten. Ich gehe gerade hier in Wiesbaden die Tribüne runter zu Torben Müsel, der Torschütze zum 4:3, der mir jetzt das Trikot gibt, was wir dann verlosen werden. So, Torben, sensationell. Dankeschön. Mal ganz kurz noch für den Podcast. Was war das für ein geiles Gefühl, als der Ball im Tor war?
Ja, unglaublich. Was soll ich dazu sagen? 90. +2, +4 oder so. unbeschreibliches Gefühl.
Ich habe ja eigentlich gedacht, dein Linker ist der Starke, deswegen doch auch Mesut Özil. Aber es ist entweder beide oder der Rechte.
Den brauche ich eher zum Stehen, den Linken.
Also war das gar nicht richtig, die Geschichte. Ey, dieses Trikot, das behalte ich natürlich nicht selber. Das versteigen wir oder wir verlosen es. Dankeschön, dass ich... Und es riecht herrlich. Ja,
riecht gut,
was ne? ist das für ein Parfüm?
Schweiß.
Feier schön, danke dir. Servus.
Jetzt haben wir quasi ein eigenes Tor für diesen Podcast. Jetzt haben wir quasi ein
4:3!
Für den 4:3 Podcast.
Oh, ist das geil, ne?
Ja, das ist geil. Das geil. Fällt mir jetzt das auf. Geil. Ja,
stark.
Ja, ganz wichtig für Essen, ne?
Total. Wenn du da wieder nur unentschieden spielst.
Genau.
Wir hatten ja schon lange gemunkelt. Wir haben ja zusammen das Pokalspiel geguckt und dann gesagt, oh, jetzt Wiesbaden, dann lagen sie hinten. Erste Halbzeit war ja katastrophal. Also da muss man ja wirklich sagen, man hätte 0-3, 0-4 hinten liegen können. Uwe Koschnert wurde auch ganz, ganz laut in der Kabine, hat er auch in der Übertragung gesagt. Und dann haben sie es hinten raus noch gezogen. Hätte ich nicht gedacht in der Halbzeitpause, dass es dann doch hinten raus so gut wird noch.
Vor allen Dingen hat man das Gefühl, das ist so ein Tor, das kann so zumindest, also ich verabschiede mich jetzt davon, dass du sagst, ein Tor macht eine ganze Saison. Ne? Also wir haben letzte Woche zum Beispiel darüber gesprochen, Bielefelds Lauf geht weiter, die kriegen gestern jetzt in der letzten Minute so ein Wahnsinnstor von Hermann, also war ja gestern unser Spiel Bielefeld-Dresden eigentlich.
Die Rache, ganz die Rache für damals,
ja, ganz
mit dem
genau.
Aufstieg.
Aber das lässt Essen jetzt auf jeden Fall in Ruhe arbeiten. Hast jetzt ein Derby vor der Brust gegen Aachen. Dann redest du mit 5 Punkten ungeschlagen ganz anders, als wenn du jetzt 3-mal unentschieden gespielt hättest.
Ich finde aber trotzdem, dass so Tore in der letzten Minute extrem viel machen können. Also du siehst es beim FC, die gewinnen im Pokal in der Nachspielzeit und jetzt in Mainz. Ich finde also, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, ist ja klar. Aber ich finde, sowas, das gibt dir so ein Selbstbewusstsein.
Ja, vor allen Dingen gibt es ja immer das Gefühl, wir können wirklich bis zum Schluss immer was machen. Ne?
Ja, und Fakt ist ja auch, also die Saison von Rot-Weiß Essen, also ich habe ja jetzt schon Herzklabaster, ne? Also das Pokalspiel war ja unfassbar spannend. Die letzte Minute in Havelse kriegst du so einen Knockout und jetzt spielst du in Wiesbaden. Wir haben 4 Wochen von der Saison vorbei. Wie sollen das noch werden für die RWE-Fans?
Aber deshalb sage ich ja gerade, du kriegst einmal das Tor in der letzten Minute gegen dich und nächste Woche kann es dann auch schon mal anders aussehen, ne?
Ja, aber es passt natürlich zu so einem Verein, der powered by emotions ist, dass du dann die Spiele auch so gewinnst und ich finde auch immer, es ist wertvoller, so einen Last-Minute-Sieg zu holen, als wenn du früh 3-0 führst und das nach Hause schaukelst. Das ist eben einfach... Von den Emotionen her trägst du das noch länger mit dir rum. Und ja, wir haben ja von vornherein gesagt, Essen, da läuft aktuell viel richtig zusammen, also viel läuft in deren Richtung. Das passt dann einfach und das macht sie nach wie vor zu einem Aufstiegsfavoriten, würde ich sagen.
Was weiterhin komisch ist, finde ich, er war jetzt am Freitag nicht im Kader, Martinovic, anscheinend wegen Rückenproblemen, aber dass der jetzt gehandelt wird, dann doch vielleicht den Verein zu verlassen, weil RWE nochmal nachlegen möchte auf der Stürmerposition. Finde ich schon irgendwie komisch. Wenn du so eine gute Vorbereitung spielst, klar, saß du beim ersten Spieltag nur auf der Bank. Da war er wahrscheinlich extrem angefressen. Die Chance gegen Havelse hat er irgendwo nicht genutzt. Aber dass das, was er jetzt in 7 Wochen Vorbereitung geleistet hat, jetzt einfach irgendwie nicht mehr zählt und man ihm jetzt nicht vertraut, finde ich schon sehr, sehr komisch. Wird er mit den Löwen in Verbindung gebracht?
Ich finde die Personalie Martinovic in Essen ganz, ich weiß es nicht, im Winter kam er mit so viel Vorschusslorbeeren, hat auch viel geackert und alles, hat aber kein Tor geschossen, spielt dann, wie du sagst, eine überragende Vorbereitung, dann wird er nicht, also so eine richtige Love-Story scheint es irgendwie nicht mehr zu werden.
Überhaupt nicht. Also eigentlich hat man ja, eigentlich, der Teppich lag ja bereit, dass er am ersten Spieltag gegen die Löwen trifft mit seinem ersten Tor, aber dann war nicht in der Startelf.
Ja, aber guck mal, es sind jetzt 3 Spiele gespielt, ich würde jetzt da nicht irgendwie die Reißleine ziehen.
Nein, aber dass er überhaupt gehandelt wird als Abgang, das ist doch erstaunlich.
Ja, ja, nein, aber du brauchst ihn auf jeden Fall noch. Die Saison wird sehr lang sein. Es kommen auch nochmal andere Spiele mit anderen Anforderungen und dann wird auch sein Profil nochmal gefragter sein. Ich fände es jetzt einen Fehler, ihn abzugeben, weil dann machst du den Kader wieder unnötig dünner.
Ja, Essen braucht auf jeden Fall noch einen Stürmer.
Und ich meine, sie haben ja immer noch die Dreifachbelastung, ne? Niederrhein-Pokal, Meisterschaft und der Europapokal, der Landespokalsieger.
Landespokal am Mittwoch in Solingen.
In Solingen. Und dann nächste Woche spielen sie beim FC Meran. Erste Runde beim Südtiroler Pokalsieger.
Aber die sind pleite im DFB-Pokal gegen Dortmund. Das war schon schade, ne, dass sie da nicht weitergekommen sind. Das wäre auch für Dortmund wäre es verdient gewesen, auszuscheiden angesichts des Zustands vom BVB. Und es hätte jetzt die Saison zu Essen gepasst. So eine Pokalreise wie letztes Jahr Bielefeld. Haben wir ja gesehen, dass man das mit dem Aufstieg auch vereinen kann. Aber gut, so können sie sich auf die anderen...
Aber das machen wir ja mit Cottbus.
Das machen wir mit Cottbus, ja. Möglicherweise. Genau. Oder mit Wiesbaden, die ja auch noch im Wettbewerb sind. Die spielen am Mittwoch gegen die Bayern.
Ja, können wir ja kurz darauf vorausblicken, oder nicht, auf das Spiel? Oder können wir das gar nicht, weil sie sowieso 10-0 verlieren?
Ah, 10 kriegen sie nicht, aber...
Also die Bayern sind leider, also Bundesliga-Fußball ist ja so langweilig, also zumindest in der Spitze, ne? Ist auch, ich glaube, als DFL-Planer denkst du so, lassen die Bayern mal gegen Leipzig spielen, Leipzig ausgeruht, dieses Jahr neuer Trainer. Also dann überträgst du das in die ganze Welt und willst auf Spannung machen und alle denken, was ist das denn für eine Kirmesliga?
Ja gut, dass Leipzig dann so naiv hinten raus ist, ist natürlich dann auch komisch. Aber trotzdem, Wien-Wiesbaden ist ja für viele das Spiel des Jahres, das Spiel des Lebens vielleicht sogar. Keine Chance?
Nee, also gegen die Bayern, ich weiß es nicht. Ich würde es mir sehr wünschen, aber ich sage 1-5.
Aber wem würdest du denn sagen, die haben eine Chance?
Da musst du
ja schon bis in die erste Liga gehen, dass so jemand kommt wie Dortmund oder Frankfurt, dass du sagst, die haben vielleicht eine Chance gegen die Bayern.
Oder Saarbrücken-Vibes, fühlst du die?
Ja, Simon Stähle haben sie ja im Kader. Der hat das ja schon mal geschafft.
Meinst du, die Blechbüchse am Berliner Platz explodiert?
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Hoffnung ist natürlich da. Wäre natürlich schön lange 0-0 halten, keine Ahnung.
Düring wechselt den Joker ein.
Ja, ich glaube, sie haben keine Chance.
Nee, sie haben keine Chance.
Gegen wen spielen die in der Liga danach?
Das habe ich nicht auf dem Zettel.
Das hast du nicht auf dem Zettel?
Nein, das muss. Oh Gott, du hast hier haptisch den Kicker vor uns liegen.
Ich gucke schnell.
Boah.
Sie spielen danach.
Boah.
Am Sonntag in Schweinfurt.
Oh.
Ja.
Schnüdel. Kämpfen schon um den Anschluss.
Das ist auch eine tierische Fallhöhe dann, ne? Mhm. Vom deutschen Rekordmeister zum Null-Punkte-Null-Tore-Kandidaten aus der dritten Liga.
Naja, auf jeden Fall, es sollte nicht unter den Tisch fallen, dass wir durch das später
4-3!
Ja, wirklich jetzt dieses Trikot hier haben von Torben Müsel, also noch nicht haptisch, aber demnächst dann, Strassi wird das dann mitbringen und dann überlegen wir uns wirklich was Schönes, um das an euch in der Community zu verschenken.
Genau, und wir müssen erst einmal das Trikot auch noch bezahlen, weil Torben hatte ja angekündigt, er gibt das Trikot aber nur gegen einen Streuselkuchen, Veggie, und da kommen wir ins Spiel. Du bist ja nächste Woche in Essen.
Genau.
Ich glaube, ich fahre mit.
Ja.
Und dann liefern wir einen Streuselkuchen in der Kabine ab von RWE.
Also hin mit Streuselkuchen, zurück mit Stauder.
Genau.
Alkoholfrei natürlich.
Genau. Brauchen wir noch eine Zugangsberechtigung in die Kabine, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Kriegen wir hin. Mhm. Gut.
Muss aber durch die Dopingkontrolle vorher.
Stell dir das mal vor. Gewinnst und kriegst einen Punktabzug wegen Streuselkuchen.
Jetzt habe ich gerade wieder den Mund voll mit Streuselkuchen. Völlig überraschend. Es tut mir total leid. Es ist total ätzend, wenn im Podcast Leute mit vollem Mund sprechen. Aber
das ist hier einfach eine ganz entspannte Runde am Montagmorgen an einem Tisch und wir essen Kuchen.
Mhm. Wir gehen mal von dem einen Club im Westen zum anderen, zu Alemannia Aachen, wo die Krise handfest ist. Sagen wir, wie es ist. Sorry, ich muss erstmal eben.
Was machst du denn immer? Das ist das kleinste Stück, was es gibt.
Das klebt so im Mund. Warte mal. Also, Aachen verliert gegen die Münchner Löwen zu Hause. Ich meine, kann passieren. Die Löwen sind ja vielleicht so ein bisschen das Nonplusultra in der Liga. Also, das kann dann schon passieren. Vor allem, wenn du dir anguckst, wie der Zustand der Mannschaft ist von Aachen gerade. Ne? Super viele Verletzte. Es fehlen immer noch Neuzugänge. Und du bist eben irgendwie in so einem Abwärtstrend gerade. Dann ist so eine Niederlage gegen die Löwen, auch so, wie sie zustande gekommen ist, eigentlich keine Überraschung.
Ich habe das Spiel jetzt nicht 90 Minuten gesehen, aber viel die Zusammenfassung gesehen, viel gelesen. Und es war ja anscheinend schon so, dass Aachen deutlich die bessere Mannschaft war oder überraschend auch mehr Spielanteile hatte. Und soweit gehört ja dann auch, dass sie wieder einmal durch eine Schiedsrichterentscheidung benachteiligt wurden, wie auch schon beim Heimspiel gegen Hoffenheim. Das muss man alles mit einberechnen, wenngleich die Situation natürlich schon prekär ist. Was mir irgendwie auffällt, ist, dass also die Choreo vor dem Spiel natürlich mega aus, aber dass die ganze Stimmung in diesem Verein dann doch schon sehr angespannt ist für, also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Rückhalt von, also jetzt nicht von allen, aber von vielen. Also viele sind ja auch frühzeitig gegangen aus dem Stadion nach dem 0-1, verstehe ich eigentlich nicht. Also steht ja nur 0-1 in der 90. Ne? Also kannst du immer noch ein Tor schießen. Das ist nur ein Gefühl von mir, dass da irgendwie ein bisschen was auseinandergebrochen ist. Vielleicht doch mehr, als man glaubt.
Also ich hab das Gefühl im Sommer, also mit den ganzen Umwälzungen und auch dem Abgang von Backhaus, das hat irgendwie so den Verein so im Mark getroffen. Also ich habe das Gefühl, wenn ich auch mit Leuten rede, die so mit Aachen halten, die sind alle persönlich enttäuscht, dass Backhaus so, ja, Neuzugänge angesprochen, Kader geplant, und dann geht der plötzlich. Mhm. Und der geht aber nicht nach Schalke oder in die Bundesliga, sondern der geht nach Braunschweig. Also ich möchte das jetzt mal nachmachen. Warum geht der von Aachen nach Braunschweig? Wir sind doch eigentlich so ein großer Club im Kommen. Und das hat irgendwie das ist so irgendwie so ein Tritt in den Allerwertesten auch dieses Gefühls. Dann holst du einen relativ unbekannten neuen Trainer. Klar, wir kennen den. Viele Verletzungen, das ist alles nicht so einfach. Dann sagen alle, ja gut, der Asusi. Sag mal, erstickst du gleich hier an deinem Streuselkuchen?
Nee, alles gut.
Man mir echt Sorgen um Tobi, ist ja Wahnsinn.
Mir geht's gut.
Ne? Dann hast du irgendwie Asusi, ja, der wird's dann schon richten. Aber ich meine, die Transferperiode ist schon rum. Also ich sag das die ganze Zeit. Ich mache mir echt Sorgen um Alemannia Aachen.
Also Asusi hat ja diese Woche auch nochmal bestätigt, dass es dann doch schwierig ist, in der letzten Woche zu arbeiten und auch, es gibt anscheinend auch schon so ein paar Störfeuer, da gab es ja eine Mail an ihn, die er jetzt auch zur Anzeige bringen möchte, weil viele Einfluss nehmen möchten auf ihn. Also ich bin bei dir, es wird ziemlich haarig und es war ja klar, dass Aachen relativ früh wahrscheinlich unter den Strich rutschen wird und diese Statistik immer wieder hervorgehoben wird. Wir standen letztes Jahr nie auf einem Abstiegsplatz als Aufsteiger und sie werden jetzt wahrscheinlich lange, lange unten drin hängen. Und am Sonntag geht's nach Essen.
Es ist halt ein bisschen Identität verloren gegangen mit diesem Umbruch, mit dem Weggang von Backhaus. Also mit ihm war klar, wofür die Mannschaft steht, wofür der Verein steht. Das war alles so stimmig, finde ich, in sich. Und jetzt muss man sich erstmal neu finden. Mit der Vorgabe auch, den Spielstil so ein bisschen auch anders zu machen. Das hat sich der Trainer ja vorgenommen. Aber wenn du dir wirklich mal die Verletztenliste auch anguckst, die Leute, die fehlen, ne, Hanrats, Bahn, Soleimani, Jarbrough war jetzt gesperrt. Jetzt, Gaudino ist jetzt gesperrt im nächsten Spiel. Also das ist schon schwer zu kompensieren, wenn du dann...
Ich muss natürlich sagen, dass dieser Spielstil, den Alemannia Aachen hatte, ja unfassbar kraftraubend ist. Also letztes Jahr, ne? Praktisch 1-1, 2 Kämpfe, ständig überall auf dem Platz. Und dann die Aufholjagd im Jahr davor in der Regionalliga, dann letztes Jahr. Also ich weiß das nicht, das müsste man ja auch mal. Dann hast du mal irgendwann gesagt, diese schwierige Trainingsplatzsituation, du reist da irgendwo durchs Escherland, immer Öscherland, ne? Also vielleicht ist eine Mannschaft auch müde und wenn eine Mannschaft müde ist, dann kommen auch Verletzungen zu. Also das ist eine ganz schwierige Situation auch für den neuen Trainer, muss ich sagen.
Die Frage ist halt nur, wie lange kann man diese Situation akzeptieren, ne? Also irgendwann muss es ja klar sein, ey, jetzt muss es mal wieder bergauf gehen, ja, auch wenn auch nicht alle zurück sind, ne? Aber du kannst ja nicht sagen, ja, bis Dezember schauen wir jetzt mal. Nee,
also für mich ist deshalb ist ganz klar, falls der eine oder andere noch von was anderem träumt, hört bitte hier hin. Wir sagen's. Alemannia Aachen ist leider klarer Abstiegskandidat.
Stand jetzt.
Aber deswegen finde ich, ist Assusi auch so sehr unter Druck. Als wir da waren gegen Hoffenheim, das war ja vor 2 Wochen im Prinzip.
Da wirkte er sehr locker eigentlich, ne?
Ja, entspannt. Und ich meine, aber auch da schwebte schon über allem, wir wollen noch, hat er nicht so gesagt, aber es war ja eigentlich zwischen den Zeilen zu lesen, wir holen auf jeden Fall noch 2, 3, 4, weiß nicht wie viele Leute. Und es ist ja nichts passiert seitdem. Und man hat ihn ja genau dafür geholt, dass er mit seinem guten Netzwerk schnell auch irgendwie Leute holen kann, die dann weiterhelfen. Und
wir haben ja noch
brauchst du nämlich genau jetzt in dieser Phase der Saison, wo du jetzt schon der Musik hinterherläufst und wo du jetzt im nächsten Spiel gegen Essen noch mehr Druck hast und wenn du das wieder verlierst, ja, dann hast du halt einen Saisonstart, den du ganz schwer erstmal wieder wettmachen kannst.
Eine Woche haben wir ja noch Transferfenster. Montag 20 Uhr, Deadline Day.
Ganz anders
du in Gelb.
Ganz anders natürlich die Laune bei den Löwen, die da das Spiel gewinnen und weiterhin quasi sich dem Aufstieg entgegen spielen und träumen. Und wir wollen jetzt gar nicht sportlich über die Löwen sprechen, sondern wollen mal beleuchten, wer da alles mit war. Ne? 2000 Gästefans, glaube ich, in Aachen. Und auch ein ganz besonderer Mensch, der uns hier ja auch sehr am Herzen liegt.
Fucker, tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker, tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Das ist der Kollege Stefan Fuckert, seines Zeichens Moderator auch bei Magenta Sport. Und für unseren Podcast ist er der Content-Agent sozusagen. Schwimmt nie mit dem Strom, sondern fährt mit Strom und zwar mit seinem E-Auto durch die dritte Liga. Und das hat ihn jetzt halt diesmal nach Aachen gebracht und da hat er sich aber ein bisschen unter die Löwenfans gemischt, unter die Löwen-Allesfahrer, um mal ja, was aufzuklären.
Löwen gibt's in der Savanne, in Giesing und eigentlich in ganz Deutschland. Wir spielen jetzt mal Wetten, dass ihr 4. Ich gehe jetzt in den Münchner Löwenblock und ich wette mit euch, dass von den ersten 10, die ich anspreche, über die Hälfte nicht aus Bayern kommt. Jungs, darf ich euch was fragen? Ich habe eine Wette laufen.
Ja, was hast du für ein Lauf?
Das ist nicht schlimm, ganz ehrlich, wo kommt der her?
Aus München.
Okay, habe ich schon mal verloren. Ich habe behauptet, die ersten 10, die ich hier treffe, kommen nicht aus München, weil es Löwen überall gibt. Okay, minus 1 für mich. Wo kommst du her?
Hauptstadt Löwen und wir sind Oberland Löwen.
Oberland Löwen? Ja, das ist doch Richtung Garmisch raus, oder?
Ja, ja, aber wir gehören halt zu der Truppe dazu und macht halt Spaß, gell?
Wie lange saßt du im Auto?
Ja, wir sind gestern mit dem Zug schon gefahren. Wir sind im Regio gefahren und waren so 11 Stunden unterwegs.
Wie bitte? 11 Stunden?
Ja. Ja, macht halt einfach Spaß. Okay. Just for fun, oder? Für 60 machen wir alles.
Servus. Woher kommen Sie?
Düsseldorf.
Wie bitte?
Düsseldorf.
Ach, gewonnen. 1-1. Macht mich nicht schwach. Woher kommt ihr?
Paunzhausen, Oberbayern, Holledau.
Okay, 1-2, weil ist ja auch Bayern, ne?
Ja, natürlich. Ja.
So heute Morgen losgefahren?
Ja, klar, heute um 4.
Nein, echt? Wie lange gebraucht?
9 Stunden.
Mit Bus und Pause. Ja. Das ist die Liebe und die Leidenschaft.
Woher kommst du?
Österreich. Ich bin heute um 4 Uhr in der Früh weggefahren. Und das ist geil, oder?
Wir fahren zu jedem Spiel.
Ich bin dieses Jahr für 60 über 2000 Kilometer bis jetzt gefahren.
Ja, ich sehe hier schon komplett tätowiert. Gibt es eine Körperstelle, die keinen Löwen ziert?
Na, mein Leben ist für 60.
Wo kommt ihr her?
Aus Holland.
Jawohl! Jetzt mal unter uns, wie kommt man denn auf 1860?
Wir machen immer Urlaub in der Nähe von München. Und wenn wir da sind, besuchen wir immer ein Heimspiel.
So, Freunde, kann man das als 6:6 unentschieden werden oder habt ihr gewonnen? Und wenn ja, was muss ich jetzt machen? Wahnsinn, ich stehe jetzt hier mitten im Löwenblock. Wie komme ich hier raus? Helft mir!
Ich sag dir eins. Wir machen mit dem VW, der hat die Wette verloren und wir gehen mit dem, wenn wir mal im Grünwalder, wir müssen uns mal einteilen lassen. Da früher gab es den Trepperlwirt und es gibt den, Kastanienhof heißt das, eine Kneipe unweit weg, also so praktisch so offen, Biergarten, aber eingeholzt oder sowas. Ey, das ist so ein geiler Laden. Nur Löwenfarmen, nur Löwenaufkleber und ich glaube, der Wirt, meine ich, der hat sogar ein Löwentattoo praktisch über die Plät drüber. Sensationell. Da war ich mal drin, richtig geil, da Fußball zu gucken und da schicken wir den schönen V mal einfach rein. Und dann kriegt er irgendwie was auf die Haare tätowiert. Ich stell mir das so vor, weißt du, wie der da rumläuft? Wo kommt ihr denn her? So, ja, Oberland. Ah, Oberland, das ist doch Richtung Garmisch, wie er dann so. Ne? Geil.
Ja, erstmal vielen Dank an Fuckert, dass er da wieder geliefert hat, unser kleiner Außenreporter. Ich finde es echt beeindruckend, wo die Menschen, also das muss einem auch wieder mal bewusst werden, auch den Spielern vielleicht oder auch dem Verein, wann die aufstehen, was die auf sich nehmen, um zu einem Auswärtsspiel zu fahren. Um 4 Uhr nachts wird da aufgestanden. Ey, 11 Stunden mit dem Regio. Das ist ja pure Qual.
Eigentlich ja.
Ich meine, ein bisschen ist auch immer der Weg das Ziel. Das ja. ist ja auch das Schöne, ne? Die lange Fahrt mit mehreren Leuten.
Und ich meine, wenn du richtig gerne einen ballerst, auch mal gerne im Zug, so, ne? Also 11 Stunden, eine ganze Stunde. Ja, für dich wäre das natürlich nichts, da mit deiner Thermoskanne Tee und Ingwer und sowas.
Auf deinem Müsli. Ne?
Ja.
Das Problem ist, du musst auch 11 Stunden wieder zurück, ne? Ja, ja. Und wenn du dann nicht gewonnen hast, dann wird es möglicherweise manchmal ein bisschen zäh. Aber in vielen Fällen kriegst du auch gar nicht mehr mit, wie das Spiel ausgegangen
ist. Aber das ist halt Lebensinhalt auch für viele, ne? Muss man jetzt echt mal sagen.
Ja, und wir freuen uns ja auch darüber, dass immer so viele Fans dann auch im Stadion sind. Also es ist ja einfach beeindruckend.
Ich bin in der Woche jetzt, in 3 Wochen ist zwar englische Woche, bin ich in Rostock. Mittwochs abends, gegen die Löwen. Ah, da bin ich auch mal gespannt, wie viele da mitkommen. Also das ist ja wirklich eine Tour. Es sind fast 1000, ne? Würde ich sagen.
Das ist, glaube ich, die weiteste Auswärtsfahrt auf jeden Fall für die Löwen, ja. Das war doch früher, als die Bundesliga 98 noch gab, das war doch immer so dieser Klassiker, dass du unten auf der Landkarte oben hast du Rostock eingeblendet, unten die Löwen, dann wird das immer
gesagt. Aber ich glaube, die weiteste Tour, die es im Profifußball gibt, ist Rostock gegen Freiburg, weil du musst ja dann nochmal runter. Also ja, Rostock-München ist näher als Rostock-Freiburg. Das war immer die weiteste Tour.
Aber trotzdem kurz sportlich zu den Löwen. Das, was wir eben über Aachen gesagt haben, dass das alles gegen den Verein läuft, ist ja bei den Löwen jetzt eigentlich, es läuft alles für die Löwen. Also die spielen jetzt dreimal mit der gleichen Startelf. Das heißt, die Spieler, die hinten dran sind, müssen ja so eine Fresse haben eigentlich. Und in so einem Spiel bringt jetzt Glöckner die beiden Joker und die beiden treffen jetzt auch noch. Du hast jetzt, jeder Stürmer hat jetzt gefühlt einmal getroffen. Also alle sind irgendwie glücklich und eigentlich kann die Saison schon vorbei sein, weil die Löwen sowieso aufsteigen werden. Also das ist jetzt mein Gefühl. Warum soll das jetzt irgendwie anders laufen in den nächsten Wochen?
Also es kann eigentlich wirklich, bin vollkommen bei dir.
Das war viel zu gut.
Also eigentlich fast die beste Mannschaft, dann gewinnst du auch Spiele, die du eigentlich von der Leistung ja gar nicht gewinnen kannst, durch zwei Gewürgetore der Joker, wie du es gerade sagst. Das Einzige, was da eigentlich noch schief gehen kann, ist, dass die irgendwann alle durchdrehen, so rund ums Oktoberfest oder sowas und dann mal 2, 3 Spiele nicht gewinnen und dann fängt diese Untergangsstimmung, die ja manchmal auch über diesem Verein liegt. Aber also die Löwen sind jetzt für mich schon gebucht. Ich schreibe ja oft hier mit unserem Oberlöwen, Pippo Winkler, der Kameramann, mit dem wir ja durch die Welt reisen bei großen Turnieren. Und selbst der kann sich kaum noch bremsen. Sitzt mit seiner Tochter vom Fernseher, hat so laut geschrien beim Tor, dass seine Frau erstmal die Tür zur Terrasse zumachen musste.
Aber was soll die Löwen noch stoppen? Das haben wir uns auch gefragt in der Saison, als, glaube ich, am Ende Elversberg aufgestiegen ist. Da hatten die Löwen auch, glaube ich, die ersten 4 oder 5 Spiele alle gewonnen. Und da war auch irgendwie...
Aber die Qualität ist ja viel höher im Kader.
Ja, aber jetzt ist ja das Gefährliche, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Transfers, wenn jetzt Martinovic ein Thema werden würde oder die noch einen nachverpflichten, wenn dieses Gefüge, wovon sie immer sprechen, so gut funktioniert, wenn die Chemie so gut passt, jetzt eine ganz wichtige Woche für Dr. Christian Werner, dass der das nicht zu sehr... Also jede Veränderung ist ja auch gleichzeitig eine Gefahr.
Ich muss dich nur mal fragen, was wollen die eigentlich mit Martinovic? Die haben
Volland,
Niederlechner, Haugen und Hopsch ist der, also das sind ja 4 Stürmer, die könnten alle in der 2. Liga spielen.
Dixon Abiyama steht ja auch noch.
Ja, ich verstehe das nicht so ganz.
Also das, wenn Hopsch jetzt zum Beispiel gar nicht weg möchte, dann warum lassen wir das nicht einfach alles so, wie es ist? Ich finde es total schwierig, die Situation.
Ne, ich finde es überhaupt nicht schwierig. Ich würde es einfach so lassen.
Ja gut, dann kannst du dir aber vorwerfen lassen, dass du nicht reagiert hast. Nein.
Ja, aber worauf denn reagieren? Willst du jetzt 8 Stürmer haben oder was von dem Niveau?
Ja, das vielleicht nicht.
Nee, also 4 plus Abiyama, wenn der zurückkommt, also.
Und du musst bei den Löwen natürlich immer berücksichtigen, es gibt die große Unbekannte, die Diskussion, wer den Verein denn führt, beziehungsweise wer Geld bezahlt. Ismaik, jetzt ist er immer noch da, er war ja schon mal weg. Und das sorgt ja immer so ein bisschen für Zündstoff. Und jetzt aktuell ist es eher ruhig, aber ne, das ist halt unberechenbar, wo das nochmal hingeht. Wenn dann irgendwann auf einmal wirklich die zweite Liga vor der Tür steht, weiß nicht, wie unruhig dann alle werden.
Aber ich glaube, mit dem neuen Präsidenten ist da so ein bisschen Ruhe reingekommen in der ganzen Nummer.
Die haben halt eine andere Chemie erstmal, da können bei Null anfangen erstmal, ne? Ja.
Wir reden jetzt mal über ein Thema, das seit langer Zeit schwelt und das viel diskutiert wird und in das jetzt so ein bisschen Bewegung reinkommt. Und zwar geht es dabei um die Aufstiegsregelung in die dritte Liga. Ihr wisst, wie das aktuell funktioniert. Wir haben 5 Regionalligen, aber es steigen immer nur 4 ab aus der dritten Liga. Das führt zu Konflikten und jahrelang hat der DFB ja gesagt:
Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln.
Ich habe in Beggys Augen gecheckt, okay, der kennt das nicht.
Kennst du nicht? Nee. Kennst du den nicht?
Das kennst du nicht.
Der heißt Andreas, glaube ich, ne?
Agro-Andi, klar.
Wovon ist das?
Aus irgendeiner, das ist auch schon 20 Jahre alt, oder?
Das ist auf jeden Fall ja schon über 20 Jahre alt.
Kenn ich nicht.
Frauentausch, Agro-Andi, das ist, Trash-TV Klasse 1.
Das ist für mich immer wieder unvorstellbar, wie der korrekteste Mensch mit der Attitüde des Chefs des Finanzamts Köln-West, mein Freund, mein Vorbild Yannick Barkic, sich so eine Scheiße immer angucken kann. Und mit einer Begeisterung, es ist wirklich Wahnsinn. Okay, weiter.
Jeder hat eine dunkle Seite.
Ja, allerdings.
Auf jeden Fall kommt jetzt ein bisschen Bewegung rein, denn es wird eine Arbeitsgruppe beschlossen. Ne? Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Yannick, was hat es mit dieser AG auf sich?
Jetzt kann ich erstmal essen.
Ja. Naja gut, ich glaube Chemnitz war da ziemlich federführend. Die haben ja diese Aufstiegsreform 2025 ins Leben gerufen. Viele Vereine haben sich da, nehmen daran teil oder haben sich angeschlossen. Und jetzt ist der Druck so groß geworden, dass es einen Termin gab beim DFB und man hat beschlossen, dass man jetzt eine Arbeitsgruppe einführt. Und die sollen jetzt gemeinsam erarbeiten, wie man denn diese Aufstiegsregelung in die dritte Liga verändern kann, sodass es für alle fair ist, sodass alle Meister eben aufsteigen können. Eigentlich liegt die Lösung ja auf der Hand. Wir reduzieren auf 4 und haben 4 Absteiger. So, das ist eigentlich, also das ist glaube ich so, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, nur das muss jetzt erstmal von allen Seiten erarbeitet werden.
Also ich muss ja sagen, ich finde es toll, dass es diese Reformbewegung gibt. Ich finde das auch toll, die wird ja aus dem Nordosten so angestoßen. Es ist so lächerlich, dass alle unter der Knute von Dr. Koch und den Bayern einfach leiden müssen. Was ist das? Eine eigene Regionalliga Bayern. Also da kriege ich wirklich Brechreiz. Das tut mir jetzt wirklich leid, das so sagen zu müssen. Natürlich ist Bayern ein großes Bundesland und natürlich kann man vielleicht sagen, da gibt es auch eine Menge Vereine. Aber grundsätzlich haben wir 4 Ligen, Nord, Süd, West, Ost, 4 steigen auf, 4 steigen ab. Wo ist denn das Problem? Nur weil die Bayern eine Extrawurst brauchen, das kann doch nicht wahr sein.
Ich bin völlig bei dir. Ich finde es vor allem für den Nordosten total bitter, weil wenn man mal auf die Relegationsspiele blickt oder auf die Aufstiegsspiele, haben sie, glaube ich, immer verloren in den letzten Jahren. Also gefühlt hat immer der Nordkollege immer gewonnen. Sei es Havelse, sei es Hannover 2.
Das müsste man immer, wie oft der Norden die Aufstiegsspiele gewinnt, aber dann diese Mannschaft absteigt.
Ja, aber
ne?
Die steigen ja direkt wieder ab. Ja, ja. Also das ist eigentlich, wenn man es mal umdrehen würde, hätte der Nordosten immer gewonnen, dann wäre vielleicht die Diskussion auch gar nicht so groß. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist eine Spekulation.
Ja, wenn du es reduzierst, hast du dann nicht mehr so ein großes Gefälle, glaube ich, drin. Und man kann, finde ich, diese Diskussion verknüpfen mit einer anderen Diskussion, und zwar mit der Debatte um eine eigene U21-Liga, also um eine eigene Liga für Zweitvertretungen von Profiteams. Das wurde ja unter anderem von Jürgen Klopp gefordert. Nun ist es ja auch nicht irgendwer, der sagt, oder der bringt seine Erfahrung aus England mit und sagt, wir brauchen das in Deutschland unbedingt auch. Und wenn du jetzt aus allen Regionalligen in Deutschland die Zweitvertretungen rausrechnest, dann sparst du dir eine Regionalliga. Es sind aktuell 19 Zweitvertretungen in der Regionalliga unterwegs. Nimm die raus, bist du bei, also wenn du jetzt rein die Anzahl an Mannschaften nimmst, dann teilst du es in 4 Regionalligen ein und fertig. So, das ist jetzt, das spricht jetzt für eine eigene U21-Liga.
Also erstmal nur noch eins dazu. Du musst natürlich schon auch gucken, wo hast du wie viele Vereine und sowas. Also ich könnte mir vorstellen, die Dichte im Westen ist ja Wahnsinn. Also alleine von Menschen und Vereinen. Dann hast du unten im Süden, hättest du dann Bayern, Baden-Württemberg, die beide sehr bevölkerungsreich auch sind. Also es wird sicherlich ein paar Vereine geben. In einer Ostliga zum Beispiel gibt es da, also wenn du im Osten, da werden sicherlich ein paar Mannschaften dann oben aus dem Norden oder oben so Ecke Thüringen, Sachsen, Bayern. Da gibt es dann immer bei sowas auch ein, zwei Verlierer, die haben dann nicht mehr die Derbys, die sie von früher kennen. Also Bayernhof würde vielleicht zum Beispiel, oder Bayreuth würde vielleicht sogar dann in den Osten gemacht. Das ist halt immer, wenn du so einen Viererschnitt machst, dann diese Grenzziehung. Ich weiß das deshalb, weil wir haben damals immer so im Fußballverband Rheinland gab es eine Landesliga Süd und Nord und du wolltest eigentlich im Norden spielen, weil du noch ein paar Derbys hattest und musstest dann teilweise bis Trier oder Luxemburg fast im Bus fahren. Nein, das ist wirklich so. Also da wird schon ein paar Vereine geben, aber insgesamt ist es ja viel fairer. Und der Vorschlag der U21, das einzige Argument, was man ja bringen könnte aus Sicht der Vereine, die lernen Herrenfußball in einer dritten Liga, also gegen erfahrene Mannschaften. Ich würde einen hohen Anreiz machen, wenn du Meister wirst dieser U21-Liga, kriegst du vielleicht irgendwie eine 500.000 oder 1 Million Startrecht in den DFB-Pokal, was auch immer, damit da auch ein Wettbewerb ist. Aber es macht keinen Sinn, diese zweiten Mannschaften dass die Plätze wegnehmen von Traditionsvereinen, macht keinen Sinn.
Oder der Meister der U21-Liga darf dann immer im Folgejahr in der dritten Liga mitspielen, dass du nur eine, zwei Vertretungen dabei hast?
Das wäre zum Beispiel, ne?
Gute Idee von Tobi.
Kommst du natürlich nur in ein Dilemma, also wir haben da vorhin schon drüber diskutiert, Yannick und ich, wenn dann die Zweitvertretung in der dritten Liga Achter wird oder so, tauschen die dann trotzdem aus gegen den Meister der...
Und das, was die ja lernen normalerweise, Härte im Wettkampf, weil sie nicht absteigen wollen, Mannschaften wie letztes Jahr Dortmund oder Stuttgart, das würde ja dann entfallen, weil du im nächsten Jahr ja, da hast du ja nichts mehr zu tun, ob du dann drin bist, ne?
Ja, aber trotzdem, jetzt muss ich mal die Gegenseite einnehmen, auch wenn ich trotzdem kein Befürworter dafür bin, dass U23-Teams in der dritten Liga spielen. Trotzdem bringen sie ja attraktiven Fußball und wenn man sich mal die Aufstellung des FC Bayern anschaut, als sie Meister geworden sind im Jahr 2020, da sieht man schon, das sind Spieler, die spielen heute in der Bundesliga, in der Premier League, die sind Nationalspieler geworden. Das bringt dem deutschen Fußball ja schon was, dass sie ausgebildet werden. Also ich lese mal ein paar Namen vor. Stanisic, Stiller, Malik Tillmann, Chris Richards, der jetzt in der Premier League spielt, Musiala kam rein, Kühn, wo spielt der jetzt? In Italien, glaube ich, ne?
Der ist gewechselt von Celtic, wo ist der hin?
Zu Como, glaube ich. Und dann Sebastian Hoeneß als Trainer. Also diese Mannschaft, rückblickend betrachtet, verwundert es jetzt nicht, dass sie damals Meister geworden ist in der dritten Liga, wenn du solche Talente hast. Ne?
Ja, macht das aber auch mal mit Freiburg, die waren Zweiter, glaube ich, ne?
Mhm.
So, also ich muss den nicht jetzt machen, aber ich will sagen, das mit Bayern war natürlich jetzt auch ein extrem Beispiel.
Ja, aber Freiburg waren ja schon auch ein paar.
Ja, ja, klar. Aber, ja.
Aber ich, also da bin ich ganz klar Egoist auf den Moment und sage, ich habe ja den VfB Stuttgart 2 zuletzt gesehen, tolle Fußballer, aber...
Ich finde, man kann es auch verbinden, also ich bin da auch bei Wollitz, der zu Recht anmerkt, 44 Spieler in einer Saison einsetzen, kannst du nicht machen. Zeidler kostet über 1 Million für Hoffenheim 2. Das kann sich ein Drittligist einfach nicht leisten an Ablöse. Ich finde, dass die U23-Teams ein gewisses, so einen Startplatz sich einkaufen müssen, einfach, um einfach die Drittligisten, die anderen zu bezahlen, dafür, dass sie für diese Ausbildung aufkommen. Weil im Grunde genommen zahlen die Vereine wie Cottbus, Essen und so, zahlen den Preis dafür, ne? Weil sie einfach for free diese Leute ausbilden. Und partizipieren einfach gar nicht davon. Ja,
und wenn du sagst, für den deutschen Fußball, ich glaube in der U21-Liga können sich Talente auch, wenn du einen hohen Anreiz machst, auch entwickeln. Und der Wettkampf untereinander, wenn die spielen. Also es ist bodenlos. Es ist einfach Wettbewerbsverzerrung. Auch selbst die Frage, was ist jetzt Cottbus, wo spielen wir überhaupt? Im großen Stadion oder im kleinen Stadion? Hoffenheim 2, die spielen einen guten Fußball, gar keine Frage.
Spielen super Fußball.
Ja, aber ich will sie trotzdem nicht in dieser Liga haben. Ich will keine Zweitvertretungen da drin haben.
Das passt halt nicht zu dem, womit man sich dann teilweise auch ein bisschen rühmt und zu Recht ja auch rühmt, nämlich dass die dritte Liga wirklich eine ganz, ganz hervorragende Profiliga ist und vorzeitbar ist und viele Traditionsvereine, viel Zuschauer. Und auf der anderen Seite machst du sie aber dann doch wieder zur Ausbildungsliga eben für diese Zweitvertretung. Und da muss der DFB ganz klar mal sich dazu bekennen, was wollen wir denn mit der dritten Liga? Wollen wir sie weiterentwickeln? Wollen wir sie weiter vermarkten? Das geht nur, wenn man wirklich ganz klar sich davon trennt, dass da auch Zweitvertretungen spielen. So, dann hast du immer so eine Mischform, die, glaube ich, unzufriedenstellend ist.
Ich finde das Schlimmste immer, wenn eine U23-Mannschaft irgendwie auf den ersten beiden Plätzen steht, weil du dann immer wieder umrechnen musst. Ah ja, die können ja nicht aufsteigen. Dadurch rutscht ja der Platz 4 auf Platz 3 und spielt dann Relegation. Das war damals bei den Bayern ganz, ganz Es ist einfach eklig. Es ist einfach, also es ist klar, es ist einfach zu rechnen, aber auf den ersten Blick, es muss einfach bleiben. Und das ist da nicht gegeben, leider.
Gut, soviel zu diesem kleinen Exkurs. Das Thema wird uns weiter begleiten.
Ich bin gespannt auf die Lösung. Also ich bin gespannt, ob das, also wenn Jürgen Klopp das mal anschiebt, ob das wirklich auch Gehör findet und ob die Vereine da auch mal nachklopfen.
Dazu empfehle ich auch nochmal unsere Folge, die wir dazu aufgenommen haben. Wann war das nochmal? Das ist schon ein bisschen länger her.
Das war jetzt in der Winterpause war das doch. Dezember 22 mit Manuel Hartmann.
Vom DFB. Da haben wir unter anderem darüber auch mal im Detail gesprochen. Da war der Stand natürlich noch ein anderer, aber wenn ihr mögt, hört doch das gerne nochmal nach. Hört sowieso jeden Tag eine andere Folge aus der Vergangenheit nach. Lohnt sich immer, finde ich. Ich mache das auch. Ich höre den ganzen Tag nur unsere alten Folgen. Jetzt reden wir wieder über die Aktualität in der dritten Liga und reden über das, was wir eingangs schon erwähnt hatten, über den MSV Duisburg. Veggie war ja da in Duisburg beim Spiel gegen Ulm, 2-1 gewonnen. Der Spitzenreiter von der Wedau, 3 Spiele, 3 Siege und der Sieg jetzt gegen Ulm kam ja relativ spät zustande.
Simala, gute Verlängerung, Töpken, Töpken! Lässt die Wedau kochen!
Julian Engelhardt mit dem Kommentar des Siegtores von Thilo Töpken. Ja, der MSV auf dem Weg durchzumarschieren in die zweite Liga. Das ist, wie sich das alles wenden kann. Ne? Wir haben auch die Bilder noch vor Augen, als sie damals abgestiegen waren. Überhaupt die Jahre in der dritten Liga waren ja alle sehr zäh und hart am Ende. Und jetzt auf einmal wieder eitel Sonnenschein.
Ich hatte Markus Krebs da, der ja echt, ich finde den als Comedian geil, aber der hat ja auch echte Ahnung. Und der hat dann mir so bestätigt, dritte Liga haben wir früher mal gedacht, wir gehören doch mindestens in Liga 2. Also es war eher so, wir müssen hier noch so ein bisschen rumkrebsen, so ein Malus. Ne? Und diese Liga 4 war wie so eine Reinigung, so eine Katharsis. Oh, wir freuen uns mal wieder auf der großen Bühne zu sein. Und es ist unglaublich, wenn du früher in die Gesichter geguckt hast, kamst du dahin, da war nur so, heute schon wieder. Und die freuen sich alle bei der Hymne, die sind alle stolz. Ich meine, fast 20.000 gegen Ulm ist natürlich dann auch stark am Samstagnachmittag. Und was man sagen muss, das ist schon eine Mannschaft, ich habe die jetzt das erste Mal gesehen, die einen auch mitreißen kann. Also so ein Susek, wenn der da antritt zu seinen Sololäufen, das ist Wahnsinn. Da kommt dieser junge Simala rein, der ist einfach rotzfrech. Das ist das Gefühl, der läuft den Gegnern gleich noch durch die Beine durch. Und wie die marschieren können, ich meine, die haben ja über eine Halbzeit in Unterzahl gespielt. Da komme ich gleich auch noch kurz drauf. Und die haben eine Power ausgestrahlt, die sind weiter angelaufen. Also das ist schon enorm, auch wenn Ulm natürlich... Wenn der ohne große, Feld überlegen, aber ohne große Chancen, darf es dir natürlich nicht so. Muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob Segert da wegrutscht. Also so darf er sich natürlich eigentlich von Töpken da nicht naschen lassen.
Sah ne? relativ unglücklich aus.
Mit der Erfahrung auch. Ne? Mit David hinten war das eigentlich alles gut. Das war schon erstaunlich. Und das Einzige, was glaube ich manchmal so ist, also Dietmar Hirsch, was der marschiert ist da in seiner Coaching-Zone, da ist ja nur Alarm bei jeder Entscheidung. Und da kommen wir auch noch zu. Borkowski, das erste Foul ist schon mit hoher Intensität, also das ist für mich klar gelb und wenn du gelb hast, Ball wegschießen ist einfach dumm, das muss man schon auch sagen.
Ja, war schon jetzt sehr viel drin, wo soll ich ansetzen? Ich hab den MSV Duisburg unter der Woche in Menrad gesehen, im Grenzlandstadion, das war ein sowas von reifer Auftritt bei diesem 7-0 seriös runtergespielt im Landespokal, da hast du schon gemerkt, Thilo Töpken, der brennt. Auch Conor Noss hat getroffen. Das war schon gut.
Es ist, finde ich, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sie, bevor sie abgestiegen sind, haben die alle so einen Rucksack mit sich rumgetragen. Diese Schwere der dritte Liga und diese Bürde, eigentlich gehören wir in die zweite Liga. Und das ist jetzt vollkommen weg, auch bei den Spielern, die damals schon dabei waren. Bitter ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
Dein Lieblingsspieler.
Bitter. Ja, der einfach ganz, ganz andere Körpersprache jetzt mitbringt und diesen Rucksack nicht mehr trägt. Und das merkst du einfach allen an. Klar, so die ersten Spiele laufen dir jetzt auch so rein. Jetzt kannst du auch die Rolle fortsetzen, die sie in der vergangenen Saison hatten, wo sie auch die Gejagten waren und wo sie das Spiel gemacht haben. Und da sind sie jetzt ja im Prinzip auch fast schon, ne? Spitzenreiter. Jetzt sind sie nicht mehr der Aufsteiger, der sich hinten reinstellt und sich was ermauern will, sondern jetzt sind sie auch die Gejagten. Das ja, ist ja vielleicht auch ein Vorteil.
Und in puncto Stimmung, du merkst erst, wie wertvoll etwas ist, wenn du es nicht mehr hast. Ne? Also so ein Abstieg ist immer scheiße, aber du merkst ja jetzt am MSV Duisburg, was das erzeugen kann. Ne? Und wenn das, was du gerade eben beschrieben hast, wenn das wirklich so wahr ist, ich war noch dieses Jahr in Duisburg, ich bin am Samstag in Verl da, also da, ich bin sehr gespannt drauf, ob das wirklich so ist, ob da dieser Hype entstanden ist, diese Glückseligkeit, klar mit den sportlichen Erfolgen jetzt, aber da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, man hat schon auch das Gefühl, dass der MSV nicht das Sinnbild für auch den wirtschaftlichen, in Anführungszeichen, Niedergang oder die schwierige Situation einer ganzen Region, die ja früher der Pulsschlag der Republik war, so ist, okay, drittklassig, sondern sie kommen wieder, jung und wild, mit eigenen Leuten und sowas. Und wenn du dir den Kader im ersten Moment anguckst, würdest du ja jetzt beim Draufblicken nicht sagen, ey, das ist eine Mannschaft, die oben mitspielen kann. Aber nach dem, was ich da am Samstag gesehen habe, lege ich mich fest, die landen unter den ersten acht, ganz sicher.
Na gut, erste acht ist natürlich jetzt...
Ja, wie, also als erstes Mal hättest du doch gesagt, du machst...
Ja, du hast ja jetzt schon 9 Punkte, ist ja schon die halbe Miete.
Du hättest damals, ich hätte gesagt, sei froh, wenn du ohne Sorgen in der Liga bleibst. Also von 20 Mannschaften und die erste 8 würde ich jetzt nehmen.
Ich dachte, du würdest jetzt irgendwie erste 5 sagen.
Ja,
oder
ja,
nee, alles gut.
Klar, geh zum Partnertausch.
Was ich unter der Woche gelesen habe, Flo Dietz, dass der im Gespräch ist beim MSV, das wäre natürlich eine Mega-Geschichte. Ne? Mit dem Nachnamen auf dem Duisburg-Trikot, das wären ja locker 100.000 Trikotverkäufe gewesen, hätte er sich auf jeden Fall mal was reinschreiben lassen müssen im Vertrag.
Wahrscheinlich.
Aber ich glaube, es wurde schon dementiert, dass er nicht kommt.
Wir können uns ja nochmal anhören, wie tatsächlich die Temperatur bei den Duisburgern und Duisburgerinnen gerade ist, denn unser Groundhopper war ja auch da. Alex Klich, das ist der liebe Kollege, der immer die Stadien der dritten Liga besucht und mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Und er war dann eben jetzt mit dir in Duisburg, um eine neue Folge zu drehen und hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
Der Wahnsinn von der Wedau, Jungs, das ist kein Mythos, das ist hier gelebte Praxis. Unfassbar, dieser Last-Minute-Sieg in Unterzahl vom MSV. Aber ich sag euch eins, viel mehr geflasht hat mich, wie diese Fans es schaffen, diese riesen Schüssel zu bespielen. Das Stadion ist ja eigentlich völlig überdimensioniert. Das ist ja Bundesliga-reif. Und ich muss echt sagen, was sie hier rausgeholt haben in der dritten Liga, ist das für mich ein absolutes Novum gewesen. So ein fettes Stadion mit Fans, die es nicht ganz gefüllt bekommen, aber vom Herz her da voll am Start sind. Wir hatten so viele geile Gespräche, Leute, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Alle waren nahbar, alle haben sich gefreut, dass wir da sind. Es war ein ganz tolles Ruhrpott-Feeling hier vom MSV. Und ich muss euch eins sagen, nicht nur von der Mentalität her, auch von dem, was man so spürt hier. Da ist eine riesen Aufbruchstimmung. Tobias Fleckstein, der schon ein paar Jahre hier ist, sagt, sowas hat er noch nie erlebt in 6 Jahren. Und ich schließe mich an. Also wenn der MSV so weitermacht mit der Mentalität, mit der Fanpower, dann ist noch vieles möglich in der Saison. Und nicht nur eine kleine Kerze, die mal angezündet worden ist und wieder ausgepustet wird. Diese 9 Punkte nach 3 Spieltagen sind kein Zufall. Und heute war es natürlich nochmal eine verrückte Geschichte mit dem Tor in der Nachspielzeit.
Alles Gute zum Geburtstag, Veggie.
Ja, wer war das?
Luis.
Ah, Luis, stimmt, Luis, den habe ich auch gesehen, ja.
Ja, Hinweis, also der Groundhopper wurde gedreht jetzt am Wochenende, der kommt am kommenden Freitag, das Premium-Format kann man schon, glaube ich, fast sagen, ne, bei Magenta Sport, ab 18 Uhr bei YouTube und sicherlich wird es auch einige Ausschnitte geben in den Übertragungen am kommenden Spieltag.
Und wenn wir schon bei Backstage-Dokus sind, dann empfehlen wir natürlich auch nochmal die Dokumentation, in der ihr und Strassi die Hauptrollen gespielt habt. Nämlich beim Eröffnungsspiel, Essen gegen
meine absolute Lieblingsszene, als Jannik Barkic da geht. Ich bin Jannik Barkic, mein Name ist Jannik Barkic, bin heute der Leiter der Sendung. Und dann steigt er in seinen Wagen rein, einfach geil.
Unfassbar peinlich, aber den Link setzen wir euch trotzdem in die Shownotes. Damit ihr mal einen Einblick bekommt, wie das hinter den Kulissen vom Magenta Sport so aussieht.
Ist echt gut geworden, finde ich.
Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Ja, ich darf nicht mehr sagen, dass der MSV unter die ersten 8 kommt. So bin ich lange nicht mehr zusammengeschissen worden von Janik.
So, aber trotzdem hast du gesagt, gelb-rote Karte von Borkowski, um nochmal sportlich zu werden. Der japanische Schiedsrichter in der dritten Liga oder die japanischen Schiedsrichter in der dritten Liga. Jetzt haben sie am 2. und 3. Spieltag gepfiffen, jeweils 2 Spiele. Was ist dein Fazit, Veggie?
Ich kann nur das zu diesem Spiel sagen. Also es war wirklich eine aufgeladene Atmosphäre. Ein junger Japaner, der da eigentlich relativ unbeeindruckt seiner Wege ging. Selbst nach dem Sieg wurden die dermaßen von der Haupttribüne beschimpft und bepfiffen.
Der Borkowski-Szene?
Ja klar, okay. Die natürlich schon auch hätte spielentscheidend sein können. Aber da muss ich dann wirklich sagen, ich bin der Erste, der sagt, boah, Schiedsrichter, die müssen auch mal sich reinversetzen. Also der Borkowski nagelt den Kölle um und du siehst, der Kölle ist schwer verletzt. Also da haben sie sich ja erst schon mal drüber aufgeregt, wie kann das denn? Und ich finde, wenn du mit dieser Intensität reingehst und der Fuß ist ja auch nicht am Boden, dann ist Gelb also absolut berechtigt.
Dann musst du ja sogar verletzt ausgewechselt werden.
Ganz genau. Und der wird denen lange fehlen. Und dann machst du eine Minute vor der Halbzeit, die Argumentation der Duisburger war, der hat vorher gar keine gelben Karten verteilt, aber da muss ich ehrlich sagen, was soll das? Der steht an der Mittellinie und kickt dem den Ball weg. Also, dass das eine gelbe Karte ist, das steht doch im Regelbuch. ich finde, diese Regel muss man nicht so machen, weil ich finde, das gehört manchmal auch zum Fußball dazu, so ein bisschen. Aber trotzdem, der Schiri steht neben mir, du hast gelb. Da kann ich doch jetzt nicht den Schiedsrichter für verantwortlich machen.
Ich bin auch bei dir. Ich hätte auch gelb-rot gegeben. Es gibt aber allerdings andere Schiedsrichter, die wahrscheinlich mehr Fingerspitzengefühl haben. Keine Ahnung. Aber wir waren ja auch vor 3 Wochen in Aachen beim Spiel gegen Hoffenheim. Auch da war ein japanischer Schiedsrichter. Du hast schon gemerkt.
Das war derselbe.
Da war es der gleiche.
Das war Koki Nagamine.
Okay. Nagamine.
Ja. Auf jeden Fall, du hast
die Vierenkicker.
Der pfeift hart nach Regelwerk. Ne? Das ist.
Das war in Aachen ja auch die gelb-rote Karte gegen Jabro. Also ne, das zweite Foul, was dann aber ja nachweislich keins war. Das war zugegebenermaßen schwer zu erkennen. Aber es war natürlich eine Entscheidung mit großer Tragweite, weil es hat Aachen dann damals das Spiel gekostet.
Genau, es war eine spielentscheidende Szene. Jetzt hat am Wochenende auch Pele Wollitz mal wieder geledert gegen die Schiedsrichter, gegen den japanischen. Es lag jetzt nicht an ihm, dass sie verloren haben, aber trotzdem hat er es kritisiert. Und vor allem, und das fand ich auch komisch, hat er darauf aufmerksam gemacht, dass die japanischen Schiedsrichter 2-mal bei einem Spiel von Hoffenheim 2 eingesetzt wurden. Das finde ich schon komisch, hat ein Geschmäckle. Also warum verteilt man das nicht besser?
Das kann ich nachvollziehen. Ich finde, bei solchen Schiedsrichter-Austauschen, das gab es ja früher auch schon mal, dass dann ein guter DFB-Schiri irgendwo wurde zu einem heißen Derby nach Griechenland geschickt oder sowas. Aber ich finde, Japan und Deutschland, das ist natürlich eine andere Kultur und auch eine andere Fußballkultur. Ich finde das gar nicht so einfach, da hinzukommen und dann so ein Spiel zu pfeifen.
Überhaupt nicht.
Ne, weil du vielleicht manche Geflogenheiten bei uns, wo auch die Spieler denken, ach, das winken die schon durch, da ganz anders sanktioniert wird. Das muss man schon dann sagen.
Also nochmal, ich finde es gut, dass es solche Austausche, dass es so etwas gibt. Aber natürlich muss man sich auch bewusst werden, dass das natürlich auch kompliziert werden kann. Und dass es dann eben auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Was ja nicht heißen soll, dass die deutschen Schiedsrichter da jetzt eine Fehlentscheidung gemacht hätten.
Ich würde jetzt gar nicht mal so sehr daran festmachen, ob der Schiedsrichter jetzt aus Japan kommt oder nicht. Es ist aber die gleiche Diskussion, die wir eben hatten mit den U21-Mannschaften oder U23-Mannschaften. Darf man die dritte Liga dazu benutzen, quasi auszubilden? Ob es jetzt Schiedsrichter sind oder Spieler. Ich meine aber, irgendwo musst du ja auch mal junge deutsche Schiedsrichter einsetzen und da finde ich, das muss die dritte Liga dann da schon aushalten, finde ich, dass du da auch mal unerfahrene Kollegen hast, die vielleicht in der Kommunikation noch nicht so weit sind, wobei das ja in der dritten Liga auch extrem wichtig ist. Ne,
das Problem ist natürlich bei der Denke so, dass du dann sagst, naja, das Wichtigste ist die Bundesliga. Klar, es ist die höchste Spielklasse und dafür bilden wir in den unteren Klassen aus. Aber wenn in der unteren Klasse du ein Verein bist, der um die Existenz kämpft, für eine Region ist die dritte Liga da wie die Bundesliga. Dann wird das natürlich schon eine Argumentation, die auch ein bisschen schwierig wird. Ne?
Bin gespannt, was da für ein Fazit gezogen wird, letztendlich.
Gut, weiter im Text. Wir waren in Duisburg und bleiben im weitesten Sinne jetzt auch, denn jetzt kommt unsere Lieblingsrubrik.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche kommt ja normalerweise immer von euch aus der Community. Ihr könnt uns gerne eine Frage rund um die dritte Liga oder rund um den Fußball schicken. Bitte mit der passenden Antwort dazu. Das Ganze per Sprachnachricht auf unser 4:3-Handy. Die Nummer, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Das ist total richtig. Es kommt aber auch mal vor, dass ein berühmter Mensch aus der dritten Liga uns eine Frage der Woche schickt. Ein Spieler aus der dritten Liga ist es heute. Es ist nämlich einer vom MSV Duisburg. Deswegen sagte ich, wir bleiben in Duisburg. Der hat uns diese Herausforderung geschickt.
Hallo Männer, mein Name ist Alexander Hahn. Ich bin der Kapitän vom MSV Duisburg und ich stelle euch jetzt mal eine Frage. Und zwar habe ich mein erstes Drittligaspiel damals für Werder 2 gegen Wien Wiesbaden gemacht und dort tatsächlich auch mein erstes Tor geschossen. Und jetzt zur Frage, welcher damaliger Spieler von Wien Wiesbaden ist heute Sportvorstand eines Drittligisten?
Also Ali Hahn, vielen Dank für die Frage. Glückwunsch auch zum Tor, jetzt okay. Ist er auch getroffen.
Also wir wissen, Ali Hahn ist verheiratet. Wie alt ist er ungefähr?
Der wird, wird er um die 30 sein, oder?
Ich würde auch sagen, so 30. Ja. So alt ist der, glaube ich, gar nicht. Das ist damit der erfahrenste neben Bitter im Duisburger Kader?
Ja, würde ich schon sagen.
Aber er ist nicht 35 oder sowas. Das ist schon was anderes. Ich glaube, er ist noch ein bisschen jünger. Naja.
Moment.
Ist heute Sportdirektor.
Chapo Sade wäre einer, hat der mal in Wien gespielt?
Ich verorte den nur nach Würzburg und Rostock eigentlich und Lotte.
Gehst du mal die Sportdirektoren durch?
Ich gehe mal gerade die Sportdirektoren durch. Was ist Wien Wiesbaden? Uwe Stöver? Hat der noch gespielt da?
Das glaube ich nicht.
Ja, ich frage doch nur.
Gute Idee.
Oh, Gottes Willen.
Gute Idee.
Osnabrück ist Joe Enox, hat aber nicht in Wien Wiesbaden gespielt. Aue Heidrich. Heidrich hat nicht in Wiesbaden gespielt. Cottbus, Saarbrücken haben weder Luginger noch Ziel haben dann, oder Ziel meinetwegen gespielt.
Nee, Lautern, ne?
Ja, Lautern und Koblenz. Oder sowas. Ja. Regensburg, Bayer Lorz nicht gespielt. Viktoria Köln, wunderlich.
Küsters?
Hat der bei wen gespielt? Nee, oder? Ferl? Wen haben die denn jetzt als Neuen? Das ist der lange
Weg. Zlatko Janic? Der hat für Wien Wiesbaden
gespielt. Ja, ich meine,
der hat für Wien Wiesbaden gespielt.
Wahnsinn. Ulm, Tiede nicht gespielt. Ingolstadt, Krillic nicht für Wien gespielt. Nee. Havelse.
Es riecht nach
Havelse, Riedel. Hat der mal in Wien gespielt?
Aber nicht damals.
Ja, ich frag doch nur. Das ist Wahnsinn.
Bring doch nicht so eine Schärfe hier rein.
Immer. Der ist heute sowas von scharf gespielt. Asusi, hat der bei Wien gespielt? Nein, ne? Nee. Schweinfurt, wer ist der Sportdirektor?
Das weiß ich nicht.
Boah, wir haben 19 Sportdirektoren auf Sportvorstände aufgezählt.
Das ist doch der.
Ach nee, Dr. Christian Werner, nein.
Also du sagst Zlatko Janic.
Ja, es riecht nach Janic.
Loggen wir Janic ein.
Das muss jetzt Janic alleine auf die Schulter nehmen.
Hier kommt Ali Hahn mit der Antwort.
Und die Antwort lautet Zlatko Janic.
Boah, das ist stark. Ist gut.
Janic Bakic, herzlichen Glückwunsch.
Hast du gerade gehört, wie er sagt, das ist gut. Das habe ich noch nie gehört von Janic, Wahnsinn. Ist heute ein neuer Janic Bakic.
Stark. Gut. Oh, oder ist das Wettbewerbsverzerrung, wenn wir die Vereine so durchgehen?
Nein. Nee,
das kann man schon machen.
Das ist halt die Lösung einer Aufgabe. Stark, Janik.
Ja, richtig gut.
Ja, du hast doch die Vereine aufgezählt. Und die
ja, aber den Jan, ich habe ja noch gesagt, der Lange ist weg. Wer ist denn jetzt neu? Dann sagst du Janic. Ja, das muss man schon sagen. Das bist du. Wird jetzt eine Doku darüber geben, über die Frage.
Du bist so ein Spanier. Komm du erstmal nach München heute.
Ja, mit der Bahn.
Ja. Da sind wir fast am Ende der Folge angekommen.
Ja,
oder? Ausblick. Hast du noch Redebedarf über irgendwelche wichtigen Dinge, die hinter uns liegen? Weil sonst gucken wir nach vorne.
Naja, wir machen mal kurz noch Sonstiges. Wir haben den SSV Ulm, zweite schwere Verletzung. Kölle wird jetzt auch lange ausfallen. Das ist schon ein bitterer Start für die Ulmer. Also nach Reichert jetzt auch noch Kölle. Also wenn du eine neue Mannschaft aufbaust und du hast dann nur wenige Führungsspieler, die brechen dir weg. Du siehst ja, was in Aachen passiert. Ich finde es schwierig. Dann Glückwunsch an den VfL Osnabrück. Erster Sieg unter Timo Schulz. Müssen wir auch mal demnächst länger thematisieren. Ich fand eine Aussage von Enox vor zwei Wochen ganz interessant, wie er meinte, auf das Saisonziel angesprochen. Im April möchten sie in Schlagdistanz sein. Finde ich schon eine mutige Aussage.
Ja, stimmt.
Also, naja, und ansonsten haben wir Ende Transferfenster. Einige Namen werden noch gehandelt. Jeder sucht einen Stürmer. Martinovic, Mause. Ja, Lakenmacher.
Mause finde ich erstaunlich, dass der gar nicht mehr, ne? So, ich meine, der hat in Lautern echt eine schwere Zeit hinter sich, aber der weiß ja, wo in der dritten Liga die Bude steht.
Ich verstehe auch nicht, warum er nicht schon jetzt irgendwo. Also ich gehe fest davon aus, dass Mause noch in die dritte Liga wechselt, dass ein Lakenmacher noch wechselt, dass auch ein Florian Krüger, der letztes Jahr bei Saarbrücken in der Schlussphase richtig gut brilliert hat, dass der auch noch wechselt. Der spielt anscheinend gar nicht in Belgien. Deswegen, also da wird ordentlich was passieren noch.
Wenn wir über schwere Verletzungen sprechen, müssen wir Plädel noch erwähnen bei Viktoria Köln, der glaube ich auch lange ausfallen wird.
Genau, ja. Das tut denen auch richtig weh.
Ja. Und dann sind wir ja aber schon beim Ausblick, denn Viktoria Köln spielt ja eine Hauptrolle am Freitag, beim Topspiel am Freitagabend. Viktoria Köln gegen Regensburg.
Mit Tobias Schäfer.
Genau, und Yannick Barkic und Christian Straßburger.
Wahnsinn.
Und Fabian Klos, das Experte.
Auch Fabian Klos.
Ja, so steigen wir in das Wochenende ein.
Ja, beste Unterhaltung. Und dann der Hinweis auf Samstag. Besonderes Spiel für, ich glaube, Saarbrücken spielt Samstag gegen Aue, ne? Güschmi kommt zurück in den Ludwigspark und am Sonntag dann das große Duell für Cello Segert gegen seine alte Liebe, Mannheim.
Ja, und abends zum Abschluss der Westknaller, Essen gegen Aachen.
Vergesst den Streuselkuchen nicht.
Essen gegen Aachen war schon mal ein Pokalendspiel, ein deutsches.
Mhm. Wann?
Ich glaube, als Essen Pokalsieger wurde und das müsste 1953 gewesen sein.
Das ist ja die 82. Folge, Beggy. 1982, was muss man wissen?
Ach so, 1982. WM, wir verlieren gegen Algerien, 2-1. Lacta Belloumi und Rabah Madjer als amtierender Europameister. Dann gab es die Schande von Gijón mit den Geldscheinen. Daraufhin hat ja die FIFA erst die letzten Spieltage zeitgleich gemacht, weil Deutschland und Österreich wussten, dass ein 1 oder ein 2-0 beide in die nächste Runde bringt. Ich glaube gar nicht, dass du dich davor absprechen musst. Das läuft dann einfach irgendwann so am Platz, weil du verstehst auch, also die Reaktion der Deutschen war nicht gut danach. 82. Da ist vor verliert das UEFA-Cup-Finale.
Aber Deutschland trotzdem Göteborg. Im Finale. 82.
Ja, genau.
Ja, genau, gegen Italien.
Und man muss sagen, es heißt immer Schande von Gijón. Wir haben in der Zwischenrunde, damals 24er-Format, Zwei kamen weiter, 12 blieben übrig, 4 Dreiergruppen und nur der erste kam ins Halbfinale. Sehr interessanter Modus und wir haben uns in einer Zwischenrunde gegen Gastgeber Spanien und England durchgesetzt, weil die Spanier im letzten Spiel den Engländern den Punkt abgetrotzt haben, dann die Nacht von Sevilla, 3-1 zurückgelegen im Backofen und wir machen durch Karl-Heinz Rummenigge und Klaus Fischer das Jahrhunderttor. Battistó gegen Toni Schumacher und Rubeck, der von der Mittellinie läuft beim Elfmeterschießen, der Ball liegt da, nicht groß hingelegt, sieht den Ball, läuft einfach durch und schießt ihn rein. Verlieren dann 3-1 gegen Italien. Enzo Biasott, Paolo Rossi, der historische Torjubel von Marco Tardelli. Müsst ihr euch mal angucken, wie der läuft über den ganzen Platz.
Ikonisch.
Ikonisch.
Schön.
Deutscher
Meister.
Ich
könnte dir stundenlang zuhören. Du solltest mal so Lesungen machen in der Uni oder so.
Oder ein Buch schreiben.
Mein Gott, was ist in diesem Streuselkuchen?
Hast du auch Streuselkuchen gegessen? Ja. Dann haben wir es. Vielen Dank. Maggie muss los, glaube ich.
Ja, aber heute bin ich relativ entspannt.
Du hast noch strammes Programm heute, ne? Heute steht noch einiges auf dem Plan.
Ab nach München, Glanzparade, dann zum Flughafen Hasten, dann nach Hamburg und dann heute Abend noch Sportbild Award.
Kriegst du einen?
Ein Award für mein Lebenswerk.
Vielen Dank. Nächste Woche dann Folge 83, dann wieder mit allen Vieren hoffentlich. Und bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Woche und viel Spaß mit der besten Liga der Welt.
Weißt du, worauf ich mich freue? Wenn Jannik Bakic mit der gelben Krawatte am Montag
Deadline Day.
Ciao.
Ciao.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? 4:1 jetzt, 4:1.